beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Ich habe vor 5 Jahren einen Text gefunden von Pastor Uwe Dammann aus Berlin. Er hat mich sehr beschäftigt und ich möchte ihn jetzt nicht ganz lesen, aber doch in Auszügen. Erster Advent, Sehnsucht liegt in der Luft. Sehnsucht nach Licht, nach guten Erinnerungen, nach Wärme, nach einem Zuhause. Aber da ist eine ganze Menge los in der Gemeinde, in der Familie, in der Gesellschaft, auf der ganzen Welt. Die Nachricht von der geheimnisvollen Menschwerdung Gottes spült ungezählte Gedanken, Texte, Meditationen in die Bücher, Zeitungen und auch ins Web. Vielfach wird statt von der heilsamen Gnade, die allen Menschen erschienen ist, munter Gesetz gepredigt. Wir sollen alle etwas freundlicher zueinander sein und uns für den Frieden einsetzen und für die Familie. Jeden Tag sind Briefe von Hilfsorganisationen unterschiedlichster Art im Briefkasten, die mein kaltes Herz erweichen wollen und mich ermutigen, das Licht zu teilen. Außerdem gibt es die regelmäßigen Ermahnungen, dass sich die Christen auf den wahren Sinn von Weihnachten konzentrieren sollen. Sie sollten bei dem ganzen Konsum etwas weniger mitmachen. Die ganze Kommerzialisierung des Festes sei ja furchtbar, wird geschrieben, und der Kitsch ist für manche nicht zu ertragen. Aber wie, um Gottes Willen, soll man ein altes heidnisches Fest christlich feiern? Es war, so ist die Entstehungsgeschichte des christlichen Weihnachtsfestes, der römische Bischof Liberius, der im Jahr 354 den 25. Dezember zum Gedenktag der Geburt Jesu erklärte. Seine Schäfchen konnten es einfach nicht lassen, am fröhlichen Brauchtum zu Ehren der Wiederauferstehung der Sonne teilzunehmen. Das kann man gut verstehen. Auf der ganzen Welt wird es gefeiert, dass es ein Ende mit der immer stärker gewordenen Dunkelheit hat und dass die Sonne siegt und die Tage jetzt wieder stetig länger werden. Da kann man doch nur fröhlich und durch Speisen und Getränke angeheitert über Feuer springen, oder? Nun gehört es natürlich nicht für einen Christenmenschen, die Sonne zu verehren. Aber feiern will der doch auch. Und so kam der Bischof auf die glorreiche und gnadenhafte Idee, Christus zur Sonne zu erklären. Wonne, Wonne über Wonne, Christus ist die Gnadensonne. Das alte heidnische Fest wurde getauft und konnte mit gutem Gewissen gefeiert werden. Und dabei ist es geblieben. Feste können sich nicht bekehren. Das können nur Menschen. Für viele Menschen ist Weihnachten das herausragende christliche Fest. Aber mehr und mehr erlebt man, dass das Christfest als Fest der Liebe und der Familie auch ohne christliches Brauchtum feierbar ist. Die Leute haben einfach einen Heidenspaß daran, die Wohnung zu dekorieren, die Weihnachtsmärkte zu besuchen und in einen Konsumrausch zu verfallen. Jedes Jahr wird dann von zahlreichen Kanzeln verlautbart, dass man zu den Wurzeln des Festes zurückkommen müsse. Aber wohin will man denn zurück? Der Herr Jesus hat nicht darum gebeten, dass wir seinen Geburtstag feiern sollen. Und angeordnet hat er das Weihnachtsfest schon gar nicht. Nur eine Feier hat er angeordnet, die Zeichen stehen hier. Das ist die einzige Feier, die er uns ans Herz gelegt hat. Er feiert keinen Geburtstag, seine Leute sollen Brot und Wein teilen zu seinem Gedächtnis. Er feiert auch keinen Todestag, er will, dass wir feiern, dass er sich gegeben hat, dass sich Gott an uns verschenkt. Das kann man tatsächlich das ganze Jahr feiern, was wir ja auch tun, eigentlich in jedem Gottesdienst. Die Gabe des Sohnes, die Hingabe des Sohnes, das Geheimnis der Auferstehung, die Gabe des Geistes, die Gabe der Gegenwart Gottes. Entkleidet man die biblischen Geschichten um die Geburt Jesu vom Brauchtum der deutschen Weihnacht, dann sind sie zum Erschrecken. Die ganze Niedrigkeit und Erbärmlichkeit deutet schon zu Weihnachten die Torheit des Kreuzes an. Weihnachten ist ursprünglich entsetzlich. Das ist das Dilemma. Wie feiert man Entsetzlichkeit besinnlich und gemütlich? Es geht eigentlich nicht. Ganz ehrlich, wie feiern gut bürgerliche Menschen in geschmückten Wohnzimmern einen stinkenden Stall? Wie feiert man einen von Tieren besabberten Futtertrog, in dem ein Neugeborenes in Windeln liegt? Wie feiert man Maria und Josef, die wegen politischer Willkür unterwegs sind? Wie feiert man entsetzte Hirten, über denen eben der Himmel aufgebrochen war? Wie feiert man den Kindermord zu Bethlehem? Wie feiert man die Flucht der heiligen Familie? Das alles ist nicht gemütlich. Die Geschichten um die Geburt Jesu verschlagen einem die Sprache. Man feiert trotzdem und zieht sich auf der Affäre, indem man den Armen milde Gaben gibt, für Brot für die Welt sammelt und mindestens dafür betet, dass die Obdachlosen und Flüchtlinge auch einen schönen Abend haben. Statt das Entsetzliche anzuschauen, setzt man sich besinnlich hin und schon ist man in die Falle der Gesetzlichkeit getappt. Weihnachten soll uns dann zeigen, was wir machen sollen. Ein wenig netter sein, liebevoller, mitmenschlicher. Aber Weihnachten zeigt ausschließlich, was Gott gemacht hat. Auf entsetzliche Weise ist er einer von uns geworden, eingestiegen in unsere Niedrigkeit. So erbärmlich, wie es anfing, ging es dann auch zu Ende. Man kann das nicht festlich gestalten. Also gebt den Heiden ihr Fest zurück. Sie haben es in grauer Vorzeit am Feuer erfunden. Der Sinn war nicht, das Kommen Gottes zu feiern. Sie feierten, dass es wieder heller wird. Durch welche Macht auch immer, ihr sei Dank. Beklagt darum bitte nicht länger, dass der Sinn des Festes immer mehr verloren geht. Je schlimmer es gefeiert wird, umso ursprünglicher wird es. Unsere nicht glaubenden Mitmenschen erobern sich das Fest zurück. Jedes Jahr mehr. Sie erobern ihre unbefriedigte Sehnsucht zurück. Schon die alten Römer und Germanen oder was sonst noch in unserer Gegend unterwegs war, haben sich mitten im kalten Winter gemütlich gemacht und es nach Möglichkeit so richtig krachen lassen, weil sie Sehnsucht hatten nach Wärme und Licht, nach Gemeinschaft und Hoffnung. Und das ist völlig in Ordnung. Es ist bei uns kalt und dunkel im Dezember. Da hilft ein Fest. Familien geht es einfach besser, wenn sie eine schöne Zeit miteinander verbringen. Sollen die Leute doch ihr Geld ausgeben, sich gegenseitig erfreuen und die Wirtschaft ankurbeln. Ist doch schön, wenn Lichter die Finsternis brechen. Ist ein schönes Zeichen, wenn immergrüne Zweige und Bäume in den Zimmern signalisieren, dass sich in der Kälte schon das Leben vorbereitet. Steht doch dazu, dass der real existierende Heide auf der Nordhalbkugel im Winter etwas depressiv wird. Der alte Heide in uns verlangt eben nach einem Zeichen der Hoffnung. Nun kann man zwar einer Sehnsucht einen Termin im Kalender geben, aber nicht ihrer Erfüllung. Auf der Südhalbkugel hat man das Problem eigentlich im Juni. Also feiern wir mit oder auch nicht. Mit allem Brauchtum, was die Tradition kulturell, gemeindlich oder familiär hergibt. Die Weihnachtszeit ist der eigentliche Karneval der Christen. Zu Weihnachten verkleidet sich die Christenheit selbst und macht das Entsetzen gemütlich. Den Spaß mag mitmachen, wer will. Vielleicht ist es ja auch anders nicht zu ertragen, mit anzusehen, dass Gott unter den Schmerzen einer Frau ein blutiger und schmieriger und wimmernder Säugling wird. Das Geheimnis ist groß. Wir hören einen Text aus dem Neuen Testament.
Ja, in Vorbereitung auf Günthers Predigt ein weiterer Text aus dem Neuen Testament aus Lukas 15. Ich bitte die Gemeinde dazu sitzen zu bleiben, weil sie etwas länger ist. Der Jüngere von ihnen, so wäre der zweite Satz. Ich fange nochmal neu an. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch er erwiderte seinem Vater: Siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn ein Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden.
Wie oft habt ihr den Text schon gehört? Hand aufs Herz, 100 Mal? Habt ihr denn schon mal das Weihnachtstext gehört? Wahrscheinlich eher nicht. Ich auch nicht. Bis vorgestern. Ihr Lieben, empfindet ihr es auch so, dass in diesem Jahr der Festkalender ganz besondere Kapriolen schlägt? Der 4. Advent ist gleichzeitig Heiligabend und Christvesper. Wir haben also nur 3 Adventssonntage und heute ist der 1. davon. Viele von uns haben die Advents- und Weihnachtszeit schon komplett durchgeplant. In der Kita, in der Schule, im Betrieb, in einem Verein, in der Gemeinde. Ich hoffe, ihr habt die Planung gut hingekriegt mit den Familien, den Gegenschwiegern, den Feiern, den Kindergarten- und Schulaufführungen und was sonst alles. Jedes Jahr klagen wir, dass das Fest immer größere Ausmaße annimmt und jedes Jahr scheint es noch mehr zu werden. Vielleicht ist ja mal Downsizing, Minuswachstum angesagt. Vielleicht nehmen wir es uns mal vor für dieses Jahr, mal wieder vor, denn wir nehmen es uns ja jedes Jahr vor, wenn es dazu nicht schon zu spät ist. Fakt ist, kein Fest wird so häufig, exzessiv und ausschweifend begangen wie das Weihnachtsfest, und zwar weltweit, unabhängig übrigens, habe ich ja vorhin versucht zu sagen, von aller Religion oder gar Konfession. Das Paradoxe daran kennen wir längst. Weihnachten wirkt wie ein Katalysator der Gefühle. Die Glücklichen sind noch glücklicher und die Einsamen sind noch einsamer. Je stärker Weihnachten gepusht wird, desto größer wird das Leid derer, die nicht haben. Die materiell arm sind, aber schlimmer noch, die arm sind an Beziehungen, an Freundschaft, an Liebe. Das Paradoxe haben wir gerade in dem Text von Uwe Dammann gehört. Aber keine Angst, weder Uwe noch ich wollen euch Weihnachten madig machen. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich jedes Jahr darauf, die Familie beieinander zu haben. Wir sind knapp 30. Freue mich über die viel zitierten, glänzenden Kinderaugen und über all das. Aber ich meine, wir sollten uns bewusster machen, was wir da eigentlich tun. Wir feiern ein Volksfest. Ein Fest mit einer langen Tradition, dem viele unserer Mitbürger längst einen anderen Sinn gegeben haben als wir, die eben das ursprüngliche Lichterfest feiern. Und wir Christen, Bürger zweier Reiche, wir machen den Spagat. Wir feiern das ganz weltliche Weihnachten mit und feiern gleichzeitig die Ankunft Gottes in unsere Welt und in unser Leben. Im Sinne von gesandt zu den Menschen, das haben wir immer noch als diese Phase in unserem Gemeindeleben, gesandt zu den Menschen in Reutlingen und wo immer wir leben, könnten wir doch mit ihnen das Heidnische, das Übergreifende, das religionsneutrale Fest feiern, es ihnen nicht madig machen. Ständig in den Kirchen wird ständig nur madig gemacht. Und den Joker mitbringen, das Add-on, das Kind in der Krippe, dieses Lichterfest, das Licht und die Hoffnung Gottes in die Welt nochmal wie ein Scheinwerfer mitbringt. Bei den Gegensätzen, die ich aufgezählt habe, geht es ja immer um Gigomanie, Gigotonamie, also um Größe und Armseligkeit. Es geht um Groß und Klein. Es geht um stetiges Wachstum und es geht um die Rückbesinnung auf das Wesentliche. Es geht also kurz gesagt um das Wachstum in die richtige Richtung. Und das kann eben manchmal auch Minuswachstum sein. Wachsen in die Tiefe und nicht in die Breite. In der Geschichte von den zwei Söhnen geht es auch um Wachstum, beziehungsweise um die Verweigerung von Wachstum. Es ist weniger eine Verlust, also eine verlorenen Geschichte, als eine Gewinn, also eine wiedergefundenen Geschichte. Bei mir heißt sie auch nie der verlorene Sohn, sie heißt einfach nur die Geschichte von den zwei Söhnen. Vom wiedergefundenen und vom zu Hause verlorenen Sohn. Fremdheit in der Heimat, hat Alex Strecker das in seiner Einführungspredigt für Daniel Meisinger genannt. Und auch da geht es, wie gesagt, um Wachstum beziehungsweise um die Verweigerung von Wachstum. Der Vater wächst über sich hinaus. Er wächst in der Bereitschaft zur Vergebung. Er wächst hinein in eine grenzenlose Liebe. Der jüngere Sohn wächst in der Einsicht, in der Konzentration auf das Wesentliche. Er merkt, dass Qualität wichtiger ist als Quantität. Was würde es ihm nützen, die ganze Welt zu gewinnen und doch heimatlos zu bleiben? Der Einzige, der das Wachstum verweigert, ist der Große, der Aufrechte, der ältere Sohn, der Loser der Geschichte, obwohl er rechtmäßiger Erbe des Vermögens ist. Sein Gerechtigkeitsempfinden bleibt starr, sein Neid bleibt ungebrochen. Er kann sich nicht auf das Wachstum in die Barmherzigkeit einlassen. Er wächst eben nicht über sich hinaus. Er bleibt in seinem Ich habe alles richtig gemacht Status stecken. Das ist sein Verhängnis und sein Dilemma. Wer die Vergebung nicht annimmt, muss sich in Ausreden flüchten. Er, der Große, geht an der zentralen Botschaft des Evangeliums vorbei in seiner starren Rechthaberei, dass der Vater barmherzig und gütig ist. Der Dalai Lama hat das mal so zusammengefasst: Meine Religion ist ganz einfach. Ich glaube an die Güte. In diese Religion wächst der ältere Sohn nicht hinein. Das ist seine Tragik, weil er auf das Pferd Leistung und quantitatives Wachstum gesetzt hat. Immer noch besser, noch treuer, noch leistungsbereiter, immer Einsatz zeigen, keine Fehler machen, um sich das zu verdienen, was es doch nur als Geschenk gibt, als das größte Weihnachtsgeschenk, das Herz des barmherzigen Vaters. Ich weiß, dieses Bild von Rembrandt van Rijn habt ihr schon oft gesehen, aber ich finde, es ist einfach nicht zu toppen. Wir sehen den älteren Sohn auf dem Bild von Rembrandt, ganz links von euch gesehen, glaube ich, ja, stimmt das? Links. Aufrecht, groß, stolz, gut gekleidet und distanziert und kalt. Fast ein Bild unserer Gesellschaft. Hier die Erfolgreichen mit dem kalten Herz und dort die Zerlumpten, die das Erbarmen suchen. Im Advent, so sagen und singen wir, bereiten wir den Weg vor, machen das krumme Grat, eben die Steigungen ein und das Gefälle, damit ein Weg entsteht in unserem Herzen, damit Gott bei uns einziehen kann. Was erwarten wir von der Ankunft Gottes in unserem Leben? Ist es nicht doch so, dass auch Weihnachten und die Erwartung an die Ankunft Gottes in unsere Welt dem Aberglauben unserer Zeit unterliegen, dem Wachstumsgedanken, dem Geschäftskundenindex, der jedes Jahr steigt? Feiern wir das winzige Baby in der Krippe deshalb jedes Jahr ein bisschen größer? Warum sonst glauben wir den Gurus unserer Zeit, die sich auf den Finanzmärkten tummeln und uns das süße Gift in die Augen träufeln und in die Herzen säen, das Wachstum heißt, und uns vorgaukeln, dass mengenmäßiges, zahlenmäßiges Wachstum das Allheilmittel wäre für unsere Zukunftsfähigkeit und gar für das Überleben der Menschheit. Wir haben so langsam begriffen, dass Börse vor acht nicht das Evangelium ist. Wir haben so langsam begriffen, dass es unser Verhängnis und unser Untergang ist, wenn wir weiter auf dieses Pferd setzen. Denn wenn einer wächst, muss ein anderer schrumpfen. Das ist ein Naturgesetz, das keine Wissenschaft aushebeln kann, denn die Ressourcen sind endlich auf dieser Welt. Warum höre ich das auch in unserer Gemeinde immer häufiger? Wie ein Mantra wird es gemurmelt, auch in diesen Räumen. Wir müssen mehr werden, wir müssen erfolgreich sein, wir müssen immer mehr Menschen erreichen. Es gibt freie Stühle in unseren Gottesdiensten und bald auch neue. Wir müssen auf Kongresse fahren, wir müssen Methoden lernen, wir müssen Leiterschaft üben und die Megachurches als Vorbilder nehmen. Natürlich fast ein amerikanisches Wort gesagt, das nicht fein ist. So können wir Wachstum hineinzwingen in unsere Gemeinde, so können wir mehr werden und damit mächtiger, größer, schöner und strahlender, aufrecht eben, stolz und gut gekleidet. Eine respektable, große und schöne Gemeinde, wie der ältere Sohn. Und in die Wachstumseuphorie, sichtbar am großen Tannenbaum, am rauschenden Fest, kommt recht störend. Als Spaßbremse sozusagen, das Kind in der Futterkrippe dazwischen, das eine ganz andere Botschaft verkündet, das keine Wachstumsprogramme und Erfolgsprognosen mitbringt, sondern die ganze Wehrlosigkeit, aber eben auch die ganze Kraft dieser einen Botschaft: Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Zeltete, steht da, es zeltete unter uns. Wir erwarten die Ankunft Gottes in unserer Welt, in unserer privaten Welt, in unserer Gemeinde, in unserem Land und auch darüber hinaus, auf der ganzen Welt. Was erwarten wir denn eigentlich konkret? Erwarten wir insgeheim doch den König auf dem Thron, ausgestattet mit den Machtinsignien, der im Handstreich die Welt erobert? Ich finde das eigentlich normal und auch ganz klar. Wir wollen zu den Siegern gehören, zu den Erfolgreichen, zu denen, die die Welt beherrschen. Verlierer sein, scheitern, Jesus das Kreuz nachtragen, ein Albtraum. Da orientieren wir uns lieber an den Gemeinden, die wachsen, die Erfolg haben, die das Prosperity Gospel, das Wohlstandsevangelium verkündigen und leben. Deshalb singen wir die Lieder vom Thron und vom Sieger so viel lieber als die vom Gekreuzigten, vom Ohnmächtigen, vom geschlagenen Gott, der bei den Verlierern ausharrt. Darin besingen wir lieber den allmächtigen Vater und nicht diesen Vater Rembrandt von Rheins, der die müden Arme ausstreckt nach dem Heimkehrer in Lumpen. Unbestritten ist das Wachstum in meinem Glauben und Leben nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag ein Schlüsselbegriff. Ich habe vor vielen Jahrzehnten den Klassiker des Club of Rome, Die Grenzen des Wachstums, gelesen, erschienen 1972, und seitdem habe ich die These vertreten, dass ein Diktum des absoluten Wachstums die Welt nicht in den Wohlstand, sondern in den Abgrund führt. Es muss also um relatives Wachstum gehen. Ein Wachstum, das in Beziehung zu bestimmten Parametern steht. Jens Mankell hat auf der Pastorentagung vor einigen Wochen gesagt: Ich wünsche mir, dass unsere Kirchen und Gemeinden kein Ort des erbarmungslosen Ideals sind. Den Satz habe ich mir gemerkt. Kein Ort des erbarmungslosen Ideals. Sätze wie: Wir sind moralisch einwandfrei, wir sind geistlich erfolgreich und wir sind hier ganz offen, haben in einer christlichen Gemeinde nichts zu suchen. Denn sie implizieren, dass das Fragmentarische, also der Sünder, ausgestoßen wird und die Sünde geleugnet wird. Der Erfolglose bleibt am Rand oder ist ganz außen vor, und der, der sich nicht öffnet, dem bleibt die Gemeinschaft verschlossen. Das ist die Gemeinde des aufrecht stehenden, prächtig gekleideten jungen Mannes. Das ist sie. Und viele möchten zu dieser Gemeinde gehören. Da hat der Sünder, der vor dem Vater kniet, keinen Platz. Und doch träumen wir viel zu oft von dieser Gemeinde. Wir haben eine Vorstellung, wie es sein müsste. Perfekt, voll im quantitativen Wachstumsmodus, viel Erfolg und Theologia Gloriae und möglichst wenig Theologia Crucis. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben: Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft liebt, mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft. Und ob er es persönlich noch so ehrlich, so ernsthaft und hingebend meinte, er tritt als Fordernder in die Gemeinschaft der Christen und richtet ein eigenes Gesetz auf und richtet danach die Brüder und Schwestern und Gott selbst. Er wird zum Richter und nicht zum Begnadigten. In unserer Gemeinde in Reutlingen richten wir unsere Gemeindearbeit natürlich so aus, dass wir gerne mehr werden wollen. Wir wollen Menschen mit Gott bekannt machen. Ja, das ist die seriöse Variante. Aber wollen wir auch, dass unsere Ortsgemeinde, dass die Baptisten Reutlingen mehr Mitglieder bekommt? Dann sind wir stärker. Dann können wir mehr erreichen. Unsere Finanzlage wird entspannter und wir haben mehr Gewicht, sprich mehr Macht. In der Stadt, in der Ökumene, dadurch, dass wir mehr Abgeordnete im Bundesrat haben und auch als Gemeinde in unserer Kirche. Bei all diesen Überlegungen muss die Frage erlaubt sein, wen wir denn tatsächlich erreichen, wenn Menschen in unsere Gemeinde finden. Auch wenn das ernüchternd klingen mag, in der Regel sind es Christen, solche, die Gott kennen und auf der Suche nach einer neuen geistlichen Heimat sind. Nichts dagegen zu sagen. Ich wollte nur, dass wir uns das klar machen. Es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, wenn einer das Gesangbuch wechselt, weil er aus dem Alten nicht mehr singen mag. Das ist seine freie Entscheidung. Aber die Verlorenen zu erreichen, die auf der Suche sind, das geht anders. Da müssen wir uns wie der Vater nach draußen begeben und Ausschau halten nach denen, die den Weg ins Vaterhaus suchen und sie dann in die Arme schließen. Das ist unser Programm eigentlich für den Herbst und auch für die Adventszeit. Wir warten nicht nur auf den Heiland der Welt, wir machen uns auch auf zu denen, die auf der Suche sind, manchmal ohne es zu wissen, und lieben sie nach Hause. Ich komme auf die Ausgangsfrage zurück. Was ist eigentlich so faszinierend an der schieren Tatsache des Wachstums? Wachstum bestätigt uns. Wir haben unsere Arbeit offensichtlich gut gemacht. Und als hauptamtlicher Pastor weiß ich, wovon ich rede. Das Bestätigung, ich habe gerade vorhin gesagt, ich freue mich, dass wir bald eine Taufe haben. Ich merke aber, dass das auch ein süßes Gift ist. Diese Bestätigung durch Wachstum, durch Erfolg. Wachstum blendet uns nämlich auch. Wir sehen durch die Brille des Erfolgs oft den anderen nicht, der ums Überleben kämpft und doch eigentlich auch seine Daseinsberechtigung hat. Wer immer nur aufrecht steht, wie der große Bruder, sieht den Knienden gar nicht mehr. Zwei bemerkenswerte Sätze aus dem Mund von Volker Spangenberg, Rektor der Theologischen Hochschule in Elstal, gesagt hat er sie in einer Predigt über Wachstum auf einer Konferenz in Kassel. Nicht die Zahlenangabe steht am Anfang alles Wachstums, sondern die Richtungsangabe. Wachsen sollen wir nur in eine Richtung, nämlich nach oben, nicht zuerst in die Breite, in allen Stücken wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und das ist nicht nur Wachstum nach oben, sondern gleichzeitig auch Wachstum in die Tiefe. Und der zweite Satz: Wachstum ist ein Beziehungsbegriff. Das ist der Nagel, an dem das Verständnis der Rede vom Wachstum der Gemeinde hängt. Und mit diesem ethischen Maßstab gemessen müsste es heißen, gut nach Albert Schweitzer, der gesagt hat, ich will leben, seine ganze Ethik ist in einem Satz zusammengefasst, ich will leben inmitten von Leben, das Leben will. Ich, Günter Mahler, ich, Baptisten Reutlingen, ich, Radio Paradiso, möchte leben inmitten von Leben, das Leben will. Also muss die Daseinsberechtigung auf den Prüfstand. Wenn meine Pflanze gar keine so große Bedeutung hat im Licht der Werte, die Gott uns gezeigt hat, und dafür anderen Pflanzen das Licht wegnimmt und auch die Luft, dann könnte auch das viel zitierte Minuswachstum eine anständige Option sein. Das Minuswachstum, das die Manager dieser Welt fürchten wie der Teufel das Weihwasser. Das gilt vor allem dann, wenn es um das Buhlen um Menschen im ökumenischen Umfeld geht. Ich habe das gerade beschrieben. Denn Größe an sich ist noch kein Wert. Ich erstarre nicht vor Ehrfurcht, wenn ich mir die biblische Glaubensgemeinde von Peter Wenz auf dem Pragsattel anschaue, die Willow Creek Community Church von Bill Hybels in Chicago oder die Saddleback Church in Kalifornien, die Rick Warren leitet. Denn Größe ist noch kein Qualitätsmerkmal. Natürlich schaue ich mir solche Phänomene an und ich frage mich, was wir davon lernen können. Aber ich tue das eben nicht unkritisch. Wachstum ist eine Beziehungsgröße. Wachsen gegenüber wem? Das Bild anschauen können. Wachstum ist eine Beziehungsgröße und groß ist der, der sich um des anderen Willen auch zurücknehmen kann. Volker Spangenberg hat es so gesagt: Benedikt hat seinem Orden eine Regel gegeben. In dieser Regel für die Gemeinschaft der Benediktinermönche findet sich ein prominenter Begriff, den wir Deutschen mit dem Ausdruck maßvolle Unterscheidung übersetzen. Solche maßvolle Unterscheidung, lateinisch solche discretio, so heißt es in der Ordensregel, sei die Mutter aller Tugenden. Und der Abt, also der Vorsteher des Klosters, habe alles mit Maß zu ordnen, damit die Starken finden, was sie suchen, und die Schwachen nicht abgeschreckt werden. Am liebsten würde ich diesen Satz über die Tür schreiben, dass die Starken finden, was sie suchen, und die Schwachen nicht abgeschreckt werden. Mal so viel zu der Geschichte mit den zwei Söhnen. Wachsen in allen Stücken hin zu Christus, der das Haupt ist, das wird immer ein Wachstum in einem lebendigen Organismus sein. Da geht es nicht nur um mein Wachstum, um das Wachstum meiner Gemeinde, um das Wachstum meiner Firma. Da ist Wachstum nicht Verdrängung, sondern ein sich Einfügen in das große Ganze, in die Gemeinschaft aller Menschen, in die Gemeinschaft des Reiches Gottes, in die Gemeinschaft des Leibes Christi. Wachsen in allen Stücken zu Christus, der das Haupt ist, das ist dann kein Wachstum in die Breite, sondern ein Wachsen in die Höhe zu dem, der oben ist. Beziehungsweise spirituell gesprochen, ein Wachsen in die Tiefe, zu meinen Wurzeln. Denn Höhe und Tiefe, oben und unten, die Gesetze unserer Welt, werden ja sofort wieder ausgehebelt. Wenn wir also ganz oben angekommen sind, wenn wir Christus dem Haupt ganz nahe gekommen sind, dann machen wir eine erstaunliche Entdeckung. Die Entdeckung von Weihnachten. Auf einmal sind wir nicht nur ganz oben, sondern gleichzeitig ganz unten. Mit dem Sieger lernen wir im Dreck eines Futtertrogs, unterwegs mit einer Familie auf der Flucht vor dem Mächtigen dieser Welt. Und das ist die wahre Botschaft von Weihnachten. Das Wort wurde Fleisch, wurde ein Baby wie wir. Ich finde ja, dass die Erwähnung der Windeln eigentlich klasse ist da drin, dass es das ganz deutlich macht. Der musste gewickelt werden, wie wir alle. Wir finden keinen König in diesem Unterstand für Tiere vor den Toren von Bethlehem. Und dass das ein König sein soll, vielleicht einmal nur werden soll, das kann man sich nur schwer vorstellen. Wir finden ein Kind, das schreit, das gewickelt werden muss, das hilflos darauf angewiesen ist, dass man sich kümmert. Das ist Gott in seiner ganzen Niedrigkeit. Das feiern wir in den kommenden Wochen. Die Niederkunft Gottes zur Erde in ihrer ganzen plastischen Realität. Und das ist auch eine Botschaft an stolze Gemeinden. Das ist auch eine Botschaft an stolze Christen, an ältere Brüder, die sich an die Brust schlagen und sagen, ich hab's kapiert. Ich stehe auf der richtigen Seite. Ich habe die Wahrheit gepachtet. Ihr Lieben, und vor allen Dingen auch lieber Günther, vergesst das Kind in der Krippe nicht. Bei allem Feiern, beim Gänsebraten und was es sonst noch alles geben mag, vergesst nicht, dass Gott seine Karriere unter uns auf einer staubigen Landstraße begonnen hat, in den Armen seiner Mutter auf einem Esel auf der Flucht vor blutrünstigen Verbrechern. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Die Nachricht von der Befreiung ist Mensch geworden. Gott hat sie in einem kleinen, hat sie einem kleinen Kind anvertraut und sie unbewaffnet und wehrlos in die Welt geschickt. Ich möchte ihm ganz neu vertrauen. Ich möchte wachsen hin zu dem, der das Haupt der Gemeinde ist, Gott in Menschengestalt. Und dann, wenn ich bei ihm an der Krippe und unter dem Kreuz gestanden bin, staunend auch das leere Grab in mich aufgenommen habe, dann will ich das weitersagen und vor allem weiterleben. Die Botschaft hat göttliche Kraft. Die Botschaft, nicht die Methode. Die Geschichte von den beiden Söhnen endet mit dem Satz: Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Noch einmal Rembrandt, nicht ganz, das ist jetzt ein Schüler von ihm, Jan Steen, hat es gemalt. Das einzige Feierbild, das ich im Umfeld von Rembrandt gefunden habe, die einzige Feier, die Jesus uns sozusagen verordnet hat, die Feier des zerbrochenen, hilflosen Menschen und Gottessohnes am Kreuz, Brot und Wein. Und deshalb bin ich froh, dass am Anfang der Adventszeit heute das Abendmahl steht. Manchmal ist es ja Ende November schon, das wisst ihr ja. Heute haben wir wirklich das Glück, dass wir es am 3. Dezember haben. Wir sind schon mitten im Advent. Ich bin froh, dass hier das Abendmahl steht als die Feier, die noch nicht einmal von Weihnachten zu toppen ist. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und endgültig dann, wenn wir mit Jesus Wein trinken werden im Reich seines Vaters. Es ist derselbe Vater wie der, der auf Rembrandts Bild seine barmherzigen Arme nach uns ausstreckt. Amen.